aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
C'est horrible.
C'est horrible.
C'est horrible. Surtout quand on a vu le truc tomber là, mon cœur il s'est déchiré.
Enfin, moi je trouve pas mes mots, c'est une catastrophe.
Schrecklich. Eine Katastrophe. Die Menschen in Paris waren erschüttert, als vor 5 Jahren die gotische Kathedrale Notre-Dame in Flammen stand. Eines der Wahrzeichen der Stadt. Jetzt kann man die Kirche schon fast wieder in ihrer alten Pracht bewundern. Wie Hightech dabei helfen kann, zerstörte Bauwerke zu rekonstruieren, dazu gleich mehr. Außerdem fragen wir, wie kommt der grüne Wasserstoff, den wir für die Energiewende benötigen, von den Produktionsstätten zu den Verbrauchern? Und wir sind auf der Autobahn unterwegs mit einem LKW, bei dem man zwischendrin auch mal das Lenkrad loslassen kann. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Zum 5. Jahrestag waren Anfang der Woche die Bilder von der brennenden Kathedrale Notre-Dame erneut auf allen Kanälen zu sehen. Der Moment, in dem der hölzerne Vierungsturm einstürzt, der sogenannte Dachreiter. Nur einen Tag später zeigten die Nachrichten dann Aufnahmen, die denen aus Paris frappierend ähnlich sahen. Wieder steht ein altes Gebäude in Flammen und wieder stürzt ein schlanker Turm brennend ein. Doch diesmal sind es aktuelle Bilder aus Kopenhagen, wo die historische Börse zu großen Teilen zerstört wurde. Will man ein Gebäude nach einer solchen Katastrophe wieder aufbauen, benötigt man möglichst detaillierte Pläne. Bei Notre-Dame war das große Glück, dass die Kirche sehr genau dokumentiert ist, mit exakten Zeichnungen, aber auch mit hoch aufgelösten dreidimensionalen Computermodellen. Doch was wäre, wenn eines Tages bei uns ein historisches Gebäude brennt? Renate L. berichtet.
Flammen schlagen aus dem markgräflichen Opernhaus in Bayreuth. Das Feuer frisst sich durch das reich verzierte hölzerne Logenhaus aus dem 18. Jahrhundert, UNESCO-Weltkulturerbe. Was wäre, wenn dieser Albtraum tatsächlich passierte? Sicher würde, wie bei Notre-Dame in Paris, sofort der Wunsch laut, das Theater, eines der wenigen, die es noch gibt, aus dieser Zeit wieder aufzubauen. Und gerade in diesem Fall gäbe es auch eine extrem detaillierte Dokumentation, quasi eine Bauanleitung, entstanden vor mehr als 10 Jahren bei der Generalsanierung des Theaters. Den Zustand eines historischen Gebäudes vor der Restaurierung genau zu dokumentieren, ist üblich. Aber beim markgräflichen Opernhaus wurde daraus, dank spezieller Fördermittel, ein Forschungsprojekt. Durch die Kombination verschiedener Techniken haben Bauforscher ein 3D-Modell des Theaters geschaffen, erklärt Alexander Wiesnet von der Bayerischen Schlösserverwaltung.
Die Objekte werden gefilmt und durch die Übereinanderlagerung von diesen hochwertigen Fotos pro Sekunde teilweise 30 Fotos, bekommt man dann durch einen Softwareabgleich dann ein 3D-Modell.
Unter anderem haben 3D-Laserscanner jeden Schnörkel der Schnitzerei abgetastet. Außerdem haben die Bauforscher mit Fotogrammetrie gearbeitet, einer Kombination aus Fotografie und Vermessung. Ein Foto wird dazu entzerrt, heute mittels Software, damit sich alle Maße genau bestimmen lassen. Und mit einer Kamera kann man auch in die kleinsten Winkel hinter der Schnitzerei spähen. Scans und Fotos wurden dann kombiniert.
Und das, was damals entwickelt worden ist, mit einer digitalen Fotogrammetrie 3D-Modelle zu erstellen, hochgenaue 3D-Modelle im Submillimeterbereich, das war die Herausforderung, die haben wir damals geschafft. Und ich glaube, heute ist es jetzt schon fast State of the Art.
So sind quasi Konstruktionszeichnungen des Theaters und auch des Dachstuhls entstanden, mit denen man das Gebäude wohl im Notfall rekonstruieren könnte. Aber manche Details entgehen auch der besten Kamera, zum Beispiel ob ein Bild auf Holz oder Leinwand gemalt ist. Oder ein spezieller Trick des damaligen Künstlerstars Giuseppe Galibibiena, dessen Malerei die Logen schmückt.
Der hat in die Farbe teilweise Grobstrukturen Sand eingebracht, um Effekte auch zu bekommen, um Lichtspiegelungen auch zu verstärken. Das sind solche Details, die sieht man wirklich erst, wenn man sprichwörtlich mit der Nase an der Leinwand ist.
Solche Entdeckungen wurden als beschreibender Text Teil der Baudokumentation. Einfach fotografieren oder scannen, damit ist es nicht getan. Diese Erfahrung hat auch Manfred Schuller gemacht. Als Professor an der Universität Bamberg hat er in den 80er, 90er Jahren mit Denkmalpflegestudierenden den Regensburger Dom komplett dokumentiert. 20 Jahre lang stand immer irgendwo ein Gerüst an der Kathedrale. Man kam überall ganz nah dran.
Wir haben hauptsächlich das sogenannte Handaufmaß verwendet. Das heißt, messen und zeichnen in einer Einheit direkt am Objekt. Das ging damals natürlich besonders gut von den Gerüsten aus. Was natürlich sehr aufwendig ist, was Zeit dauert und was vor allem sehr, sehr gut ausgebildete Leute braucht. Sie können die Wand anlangen. Das ist manchmal sogar wichtig, um, wenn Sie drüber streichen, dann erkennen Sie, mit welchem Werkzeug dieser Quader zum Beispiel bearbeitet ist.
Natürlich wurden derlei Details auch hier eingehend beschrieben und die gesamte Kathedrale auch fotografiert, vermessen und alles digital erfasst. Doch damit ist es nicht getan. Um digitalisierte Daten später auch nutzen zu können, muss man sie sorgfältig pflegen. Solche Daten müssen immer wieder auf neue Formate umkopiert werden. Aber
das Digitale hat den entscheidenden Vorteil, dass Sie mit diesen Daten sofort in die Planung gehen können.
Davon profitieren etwa die Steinmetze am Kölner Dom. Der wurde aus der Luft dokumentiert, erklärt Michael Jürkel von der Dombauhütte.
Wir haben wirklich große Drohnen und sehr gute Kameras mit großen Objektiven benutzt. Und über die 3 Jahre von 2019 im Wesentlichen bis Ende 2022 ist der Dom in seinem äußeren Erscheinungsbild komplett digital erfasst. Das sind über 300.000 hochauflösende Einzelaufnahmen entstanden und die sind dann zusammengerechnet worden zu einem 3D-Modell.
Das haben die Steinmetze dann nach Schäden hoch oben an den Türmen abgesucht und auch gleich virtuell das Gerüst für ihre Reparaturarbeiten dort aufgehängt. Der nächste Schritt wäre ein sogenannter digitaler Zwilling, den man mit Hilfe einer Virtual Reality Brille durchwandern könnte, was keine Spielerei ist.
Man stellt das zum Beispiel der Feuerwehr zur Verfügung. Die können dieses Modell komplett nutzen, können sich dann virtuell im Dom bewegen und können dann vielleicht auch Übungen machen, Brandübungen und so. Ganz so weit sind wir noch nicht, aber angedacht ist sowas mal.
Für den Fall, der hoffentlich nie eintritt. Mit dem aber gerade Deutschland viel Erfahrung hat. Unsere Städte hätten ein anderes Gesicht ohne den Wiederaufbau von Kirchen, Schlössern und anderen Baudenkmalen nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit Hilfe der damaligen Baudokumentation. So besitzt etwa die Bayerische Schlösserverwaltung zehntausende historische Pläne aus der Bauzeit ihrer Denkmale oder von späteren Umbauten, ebenfalls eine unschätzbare Quelle für den Wiederaufbau. Wie auch die fotogrammetrischen Aufnahmen, die es in analoger Form schon im 19. Jahrhundert gab. Heute wird jede Restaurierung penibel dokumentiert mit aktueller Technik, aber es entsteht nicht gleich ein 3D-Modell wie beim Markgräflichen Opernhaus in Bayreuth. Das dafür notwendige Geld würde anderswo fehlen, bei der Erhaltung der Denkmale und der Restaurierung von kleineren Schäden, die der Zahn der Zeit hinterlässt. Das ist die vorrangige Aufgabe des Denkmalschutzes.
Ein Original ist ein Original und ein Original ist nicht wiederherzustellen.
Aber beruhigend ist es wohl zu wissen, dass man bei besonders wertvollen Bauten auf den Katastrophenfall perfekt vorbereitet wäre.
Die wichtige Dokumentation von Baudenkmälern, ein Beitrag von Renate L. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, welche Möglichkeiten es gibt, vorzusorgen, damit man beschädigte oder zerstörte Gebäude und ihre Innenräume wieder rekonstruieren kann, dann schauen Sie doch mal in die ARD-Audiothek unter dem Stichwort Baudenkmäler. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Für die Energiewende, also für unseren Weg in eine Zukunft, in der wir netto keine Treibhausgase mehr ausstoßen, für diese Energiewende ist Wasserstoff ein wichtiger Baustein. Man kann Wasserstoff verbrennen, mit ihm direkt Strom produzieren und so zum Beispiel auch Elektrofahrzeuge antreiben oder ihn in der Industrie nutzen. Und damit das alles klimaneutral passiert, brauchen wir sogenannten grünen Wasserstoff. Den erzeugt man, indem man Wasser mit Hilfe von Ökostrom in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Diese Woche wurde in Pfäffenhausen eine größere Anlage dafür eingeweiht. Jetzt hat man also Wasserstoff. Aber wie bekommt man ihn zu den Verbrauchern? Indem man ihn zum Beispiel aufwendig bei minus 253 Grad verflüssigt und ihn in isolierten Tanks transportiert. In Erlangen versucht man aber etwas anderes. Man packt den Wasserstoff in eine Trägersubstanz. Mehr dazu von Inga Pflug.
Zwei große Kunststofftanks stehen in einer Werkshalle in Erlangen-Bruck auf Paletten. Durch das helle Plastik schimmert Flüssigkeit. In dem einen Tank eine gelblich-helle, im anderen eine relativ klare. LOHC wird der Stoff genannt. Das steht für Liquid Organic Hydrogen Carrier, also flüssiger organischer Wasserstoffträger.
So, wissen wir jetzt ganz schön, wie einfach das ist, LOHC zu lagern. Ein Kunststofftank mit einem Gitter außenrum und eine Wanne drunter, wenn Öl ausläuft. That's it.
Beschreibt Andreas Lehmann von Hydrogenious Technologies in Erlangen. Chemisch betrachtet ist die Flüssigkeit ein Benzyltoluol, eine organische Verbindung, die durch chemische Reaktion Wasserstoff aufnehmen und wieder abgeben kann.
Kein Unterschied in Sachen Lagerung. Das Molekül, dadurch, dass Wasserstoff sich hinbindet, knickt sich das anders und dann sieht es optisch einfach anders aus.
Auch mit Wasserstoff beladen ist das Öl schwer entflammbar und nicht explosiv. Die Flüssigkeit kann bei normalen Umgebungsbedingungen wie Diesel gelagert und transportiert werden, etwa in Tankern, Pipelines und so weiter. In zwei Schiffscontainer großen Versuchsanlagen in der Halle in Erlangen wird die Flüssigkeit mit Wasserstoff be- und entladen. Im einen fließt das leere Öl in einer Wasserstoffatmosphäre über einen Katalysator und kommt quasi vollgetankt auf der anderen Seite wieder heraus. In den Rohren und Leitungen des zweiten Containers gibt die Flüssigkeit den Wasserstoff wieder ab.
Das Trägeröl kann wiederverwendet werden. Das ist der zweite große Vorteil neben Wiederverwendung von existierender Infrastruktur, dass ich einfach das komplette Recycling des Trägerstoffs habe und den einfach wieder benutzen kann. Also eigentlich wie eine Pfandflasche.
Allerdings ist der Wasserstoff chemisch so sicher in dem Öl eingelagert, dass er nur mit Energieeinsatz wieder aus der Pfandflasche, also dem Öl, herausgelöst werden kann. Chemiker sprechen von Wandlungsverlusten. Sie sind quasi die Schattenseite bei chemischen Umwandlungen und werden den Wasserstofftechnologien oft als Nachteil angelastet. Dem reinen Effizienzgedanken stellen Forscher hier aber die Kosten gegenüber. Peter Wasserscheid, Professor für chemische Reaktionstechnik an der Universität Erlangen-Nürnberg und Vorstand des Zentrums Wasserstoff Bayern, argumentiert:
Man darf nicht vergessen, dass der Wasserstoff es mir erlaubt, Energie von einem anderen Ort, wo sie sehr günstig war, oder aus einer anderen Zeit, wo sie im Überschuss vorhanden war, sozusagen bereitzustellen, wo Mangel ist. Und damit ist dieser klassische Effizienzgedanke aus den fossilen Energien, gilt eigentlich in der erneuerbaren Welt nicht mehr so ohne weiteres,
sagt der Professor, der auch Direktor am Forschungszentrum Jülich ist.
Und die chemische Energiespeicherung und auch die LOC-Technologie kann sozusagen mit ihrer bedarfsgerechten Bereitstellung und mit ihren niedrigen Kosten punkten, weil eben die Energie sehr günstig eingespeichert worden ist.
Genauso wie bei den fossilen Energieträgern Benzin, Diesel, Öl, Kerosin und Co. parallel existieren, werden bei den Wasserstofftechnologien Trägersubstanzen wie Ammoniak, E-Methan und LOHC zum Einsatz kommen, ist Wasserscheid überzeugt. Die einfache Handhabung macht LOHC etwa für die Energieversorgung von Krankenhäusern interessant. Erste Versuche dazu laufen in Erkelenz in Nordrhein-Westfalen. Aber auch Binnenschiffe, Züge und Landforstmaschinen könnten mit entsprechender Technik an Bord mit Wasserstoff aus LOHC betrieben werden, beschreibt Wasserscheid. Auch bei Hydrogenious in Erlangen denkt man in diese Richtung. Tankschiffe könnten mit beladenem LOHC an Bord grünen Wasserstoff nach Europa bringen und selbst unterwegs klimaneutral mit Wasserstoff aus dem Trägeröl fahren. In der Werkshalle von Hydrogenious in Erlangen wird dafür der Grundstein zur kommerziellen Nutzung gelegt. Schon jetzt zeigt sich für Andreas Lehmann:
Gerade der Kern der Anlage, wenn es um den Reaktor geht und diese Dinge sowohl auf Speicherseite als auch auf Freisetzungsseite, lassen sich sehr stark standardisieren und dann auch in Serie fertigen.
Auf die Versuchs- und Testanlagen in der Erlanger Werkshalle jedenfalls sollen bald schon große Multitonnenanlagen folgen, die mehrere Tonnen Wasserstoff am Tag einlagern und freisetzen können. Sie könnten ein wichtiger Baustein in der deutschen Wasserstoffstrategie sein, auf dem Weg zur Klimaneutralität.
Ein Beitrag von Inga Pflug. Wie Wasserstoff sonst noch von da, wo er hergestellt wird, dorthin transportiert werden kann, wo man ihn braucht, darüber hat meine Kollegin Birgit Magiera mit Regina Palkowitz gesprochen. Sie ist Direktorin am Institut für nachhaltige Wasserstoffwirtschaft des Forschungszentrums Jülich und Professorin an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Frage an Sie: Wie kann man Wasserstoff am besten verteilen?
Also man kann sicherlich eine zentrale Infrastruktur sich vorstellen, wie wir es heute fürs Erdgasnetz kennen, so Hauptverteilertrassen. Das könnte man machen, das wird ja auch intensiv diskutiert. Es soll ein sogenanntes Kernnetz für Wasserstoff geben, das den Wasserstoff erstmal grob in die verschiedenen Regionen bewegen kann. Aber dann viele Nutzer, das heißt, man wird immer noch einen effizienten Transport zu den einzelnen Bedarfsstellen geben. Und da bieten sich insbesondere Wasserstoffträger an. Davon gibt es wieder verschiedene, sowas wie eine chemische Batterie. Das sind diese LOHCs, wo man einfach Wasserstoff reinspeichert und auch wieder rausholen kann. Und der chemische Speicher verändert sich nicht.
So wie es vorhin gerade in Erlangen geschildert wurde, diese Versuchsstelle mit dem Trägeröl, ne?
Genau. Das sind diese LOHCs, die, ich würde es als chemische Batterie tatsächlich bezeichnen. Dann kann man sich gut vorstellen, dass immer noch etwas überbleibt. In das kann man Wasserstoff reinpacken und ihn auch wieder rausholen. Und das Ganze ist im Prinzip handhabbar wie unsere heutigen Diesel- oder Heizöl- oder Benzinprodukte. Dann gibt es aber noch ein paar andere, die auch ganz heiß diskutiert werden. Und dann hört man insbesondere immer Methanol und Ammoniak. Das sind so die Trägermoleküle, die auch sehr stark diskutiert werden. Und wenn man dann mal schaut, Ammoniak, chemisch NH3, also ein Stickstoff und drei Wasserstoffatome in einem Molekül zusammen, das ist jetzt schon eine ganz wichtige Substanz. Ja, auf der beruht im Prinzip unsere Düngemittelproduktion. Und ohne Ammoniak könnten wir die Welt gar nicht ernähren. Und deshalb haben wir sowieso schon ein riesiges technologisches Know-how, wie man Ammoniak herstellt. Nachteil heute ist nur, dass der Wasserstoff, den wir zur Ammoniakherstellung benutzen, der kommt aus fossilen Ressourcen, aus dem Erdgas. Das heißt, das Ammoniak, was heute benutzt wird, das bringt einen riesigen CO2-Fußabdruck mit. Wenn wir das jetzt umstellen würden auf grünen Wasserstoff, dann wäre Ammoniak eine hervorragende Substanz, die einmal vielfältige Anwendungen in der chemischen Industrie hat und damit auch viele andere Sektoren im Prinzip grüner machen würde. Und zum anderen ist es ein schönes Molekül, auch um Wasserstoff von A nach B zu bringen, weil wir uns mit Transport und Logistik einfach schon sehr gut auskennen und die Herstellung auch gut beherrschen. Technologisch ist es aber so, dass wir das wieder Wasserstoff freisetzen aus dem Ammoniak noch nicht gut beherrschen. Das wäre hier praktisch der Entwicklungsbereich.
Und da ist dann auch jeweils viel Verlust. Also ich höre raus, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch verstehe, es gibt viele Ideen und Ansätze und jede einzelne hat auch ihre Vorteile, aber auch noch Nachteile, die noch bis zum Ende gedacht werden müssen oder korrigiert werden müssen.
Die beste Methode ist natürlich immer, den grünen Strom sofort zu benutzen. Aber wenn es gerade keine sinnvolle Anwendung dafür gibt und er nicht auch für längere Zeit gespeichert werden kann, dann sind chemische Energiespeicher einfach die bessere Methode, um ihn lagerfähig und transportfähig zu machen. Und dann ist wieder die Frage, okay, ist der Wasserstoff dann direkt verteilungsfähig und anwendbar wieder in einem sinnvollen Umfeld? Oder habe ich einen Standort, an dem sehr gut grüne Energie hergestellt werden kann, aber gar nicht die großen Abnehmer sitzen und muss ich vielleicht von da den grünen Strom verpackt als Wasserstoff oder vielleicht auch verpackt weiter als Energieträger, der Wasserstoff enthält, über die Weltmeere bewegen, um ihn an den Ort zu bringen, wo der Energiebedarf herrscht.
Von der Bedarfsprognose her heißt es, für 2030, da müsste ungefähr die Hälfte oder sogar noch mehr des Wasserstoffs, den wir hier dann brauchen, aus dem Ausland kommen. Und da sind wir genau beim Thema, ne? Wo kommt der her? Und wie ist die Marktsituation? Wie ist da der Wettbewerb?
Also die deutsche Politik reist ja um die Welt und versucht, Verträge auszuhandeln mit energiereichen Ländern, die im Prinzip für uns solche Produktionen übernehmen könnten, die uns praktisch grüne Energie verpackt in Wasserstoff- oder Wasserstoffspeichermolekülen liefern können. Und ich glaube, es wäre schon gut, wenn man ein möglichst breit gefächertes Versorgungssystem etabliert. Das haben wir heute. Wir haben ja einen Strommarkt, in dem Strom gehandelt wird. Standorte wie Südeuropa, in denen viel Sonne vorhanden ist, oder Nordeuropa, Standorte mit viel Windenergie, sind sicherlich dafür prädestiniert. Ich denke, es wird aber einen Mix geben, auch mit weltweiten Exportstandorten, die sich auf solche Technologien vielleicht sogar mittelfristig spezialisieren und dann als neue Energiezulieferer agieren.
Birgit Magiera sprach mit Regina Palkowitz, Direktorin am Institut für nachhaltige Wasserstoffwirtschaft des Forschungszentrums Jülich. Autonome Fahrzeuge, also Fahrzeuge, die unterwegs sind, ohne dass jemand sie steuern muss, daran arbeiten zum Beispiel Pkw-Hersteller, aber auch IT-Unternehmen schon seit Jahren. Und sie sind in manchen Bereichen bereits erstaunlich weit. In den USA sind Roboterautos in einigen Städten als Taxis unterwegs. Autonomes Fahren ist aber auch für Nutzfahrzeuge interessant. Seit 2 Wochen testet der Münchner Hersteller MAN auf der Autobahn A9 zwischen Nürnberg und München autonom fahrende Lkw. Vor ein paar Tagen hat sich Bundesverkehrsminister Wissing das angeschaut. Gabriel Wirth durfte für uns schon vorher ein Stück mitfahren.
Mit dem Sicherheitsfahrer Özkan Ulukan und dem Testingenieur Frovin Kopp, beide von MAN, geht es auf die Autobahn. Zunächst fährt Ulukan den großen Sattelschlepper noch selbst.
Du sagst, haben wir können.
Okay. Ja. Nach kurzer Absprache mit ihm drückt der Testingenieur Kopp vorne auf einen Knopf. Die zwei LED-Lampen auf dem Armaturenbrett leuchten blau und der LKW fährt autonom. Während Kopp mit seinem Laptop das System überwacht, hat Ulukan immer beide Hände am Lenkrad.
Genau, jetzt haben wir das System aktiviert. Wir fahren jetzt gerade automatisiert hier auf der Autobahn. Und genau, Fahrer muss jetzt theoretisch nichts mehr machen. Das ist nur noch eine Überwachungsaufgabe. Und es ist halt im Zweifel, muss er einschreiten.
Ja. Das ist ja im Sicherheitskonzept so vorgesehen, dass wir Hand-Sliding fahren. Das heißt, wenn irgendwelche unerwarteten Lenkbewegungen auftreten können, dass ich halt schnell reagieren kann und dann die Kontrolle wieder übernehme.
Viel Zeit zum Eingreifen hat der Sicherheitsfahrer Ulukan dabei nicht. Wenn das System abbricht und der LKW wieder an den Fahrer übergibt, dann ertönt ein kurzes Warnsignal und die LED-Lampen blinken weiß. Ansonsten ist die Fahrt recht unspektakulär, immer schön auf dem rechten Streifen mit 80 Stundenkilometern. Die Autobahn ist für das autonome Fahren besser geeignet als zum Beispiel der Verkehr in der Innenstadt, da es auf den Autobahnen weniger komplex zugeht. Es gibt keinen Gegenverkehr, keine Fußgänger, Radfahrer, Ampeln oder Rechts-vor-Links-Regeln. Seit 2 Wochen testet MAN hier auf der A9. Projektleiter ist Sebastian Völl.
Ja, ich meine, der Schritt von der Teststrecke in eine Realsituation ist natürlich immer ein besonderer Moment. Wir proben viele Dinge auf der Teststrecke ab, aber wir können natürlich insbesondere die Dinge, die wir hier in der Realumgebung haben, nicht auf der Teststrecke nachstellen. Und dazu ist es immer besonders spannend zu sehen, ob die Konzepte, die wir uns überlegt haben und konzeptioniert haben, ob die dann auch im Realverkehr funktionieren.
Ziel dieser Testfahrten ist der sogenannte Hub-to-Hub-Transport. Das heißt, ein Fahrer fährt mit einem Sattelschlepper zu einem Logistikzentrum in der Nähe der Autobahn. Ein autonom fahrender LKW übernimmt den Anhänger, fährt autonom über die Autobahn bis zu einem anderen Logistikzentrum, wo wiederum ein Fahrer mit seinem LKW wartet und den Anhänger dann übernimmt. Von Hub-to-Hub eben. Was auffällt, dass bei unserer kurzen Testfahrt von einer Autobahnauffahrt zur nächsten das System gleich mehrfach an den Fahrer übergeben muss.
Es ist natürlich so, dass in der frühen Entwicklungsphase jetzt einfach diese Effekte vom Wechsel von Teststrecke, einer sehr synthetischen, künstlichen Situation, auf den Realverkehr einfach dazu führt, dass manche Dinge nicht so abgefangen sind, wie sie ursprünglich sind. Wir fahren aber auch hier den Ansatz, dass wir sicherheitshalber immer möglichst frühzeitig übergeben.
Und auch sonst ist Sicherheit hier natürlich ein großes Thema. Der Sattelschlepper hat außen zahlreiche Kameras, LIDAR- und Radaranlagen verbaut. Insgesamt sind es mehr als 3 Dutzend Sensoren, damit dem System auch ja nichts entgeht. Schließlich geht es um Level 4 des autonomen Fahrens. Das heißt, auf dieser Autonomiestufe sollen LKW ohne Fahrer auskommen. Nur in Notsituationen kann ein sogenannter Teleoperator in einem Kontrollzentrum den LKW fernsteuern. Der Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, Professor Dirk Engelhardt, ist skeptisch.
Die Absicht von Lkw-Herstellern, in diesem Fall von MAN, befürworten wir als Verband grundsätzlich, weil wir natürlich einen extremen Fahrermangel haben und dort Entlastung benötigen. Ob das Ganze nachher in der Praxis funktioniert und wann es funktionieren wird, das wird die Zukunft und die Realität zeigen.
Vor 2030 wird der autonom fahrende LKW jedenfalls nicht in Serie gehen. Gabriel Wirth berichtete. So viel für dieses Mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.